Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno.
And we will take back this country for you and we will make America great again.
Es ist nur ein Buchstabe.
Q steht für QAnon, Anonymous. Club der Superverschwörer.
Begonnen hat der Spuk in den USA.
What is QAnon?
According to Wikipedia, QAnon is a far-right conspiracy theory.
Maximal böse Menschen, die Kinder töten.
Verschwörungstheorie über einen Deep State in den USA, aus dem Umfeld der Demokraten und aus Hollywood. Kinderfressende, kindesmissbrauchende Hollywood-Stars. Und nur Trump würde dagegen sich stemmen.
Der Leitspruch.
Wohin wir auch gehen, gehen wir gemeinsam.
The QAnon movement appears to be gaining a lot of followers. Can you talk about what you think about that and what you have to say? Stand up and
shine your light on the dark. I don't know much about the movement other than I understand they like me very much. I've heard these are people that love our country.
Es geht also um Verschwörungstheorien heute in 8 Milliarden und um das gleich zu sagen, ich bin kein wahnsinnig großer Freund dieses Themas lange Zeit gewesen. Ich finde, gerade als Journalist sollte man sich ziemlich genau überlegen, womit man sich beschäftigt und was man mit der Zeit macht, die einem Leser, Leserin oder auch Hörer, Hörerin entgegenbringen. Und Verschwörungstheorien hielt ich bisher für Zeitverschwendung. Es gibt sie seit vielen Jahrhunderten und mein Eindruck war stets, sie haben mit dem realen Leben nicht wirklich etwas zu tun. Dass wir heute bei 8 Milliarden uns dennoch mit der Verschwörungstheorie rund um QAnon beschäftigen, hängt aber genau damit zusammen. Diese Theorie, sagen viele, hat Konsequenzen im realen Leben, und zwar fundamentale. Nicht zuletzt beeinflusst sie ganz offensichtlich die Wahl des wichtigsten politischen Amts der Welt, der US-Präsidentschaftswahl im November. Ich spreche heute gleich mit drei Herren. Patrick Boyd arbeitet beim Spiegel im Ressort Netzwelt und wird uns erklären, wie QAnon von einer kleinen, irren Idee in einer Nische des Internets zu einem Mainstream-Thema werden konnte, mit dem sich nicht zuletzt der Spiegel jetzt intensiv beschäftigt. Was QAnon politisch bedeutet, gerade für die USA, sagt uns Christoph Scheuermann, stellvertretender Ressortleiter Ausland beim Spiegel. Und um das Ganze auch wissenschaftlich noch einzuordnen, kommt noch dieser Herr hier zu Wort.
Ich bin Michael Butter, ich bin Professor für amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte an der Uni Tübingen und ich beschäftige mich seit über 10 Jahren sehr intensiv mit Verschwörungstheorien, nicht nur im Hinblick auf die USA, sondern wirklich mit einer globalen Perspektive mittlerweile.
Fangen wir mit Christoph Scheuermann an. Christoph, wann hast du zum ersten Mal von QAnon gehört?
Es war so 2019, glaube ich, im Frühjahr, Anfang 2019. Da war ich auf einer Trump-Rallye, auf einer Trump-Veranstaltung in Nevada. Er hat da so eine Rede gehalten vor seinen Anhängern, wie er es gerne gemacht hat, bevor die Pandemie losging. Und da habe ich ein paar Frauen getroffen, die so Schilder hochhielten. Und auf diesen Schildern war ein Q drauf. Also einige hatten das auch so ausgeschnitten, diesen Buchstaben. Und ich bin zu denen hin und habe gefragt, was soll das? Was ist denn dieses Q? Was bedeutet das? Die haben mir erklärt, dass Q ein anonymer Mensch ist in der Trump-Regierung, der über sehr hohes Insiderwissen verfügt, der auch Zugang hat zu militärisch hochsensiblen Informationen, der letztendlich Zugang hat zu sehr geheimen Regierungsinformationen. Q ist derjenige in der Regierung, der Teil eines Kreises ist, eines sehr kleinen Kreises von Leuten, die Zugang haben zu den sensibelsten Informationen. Und diese zwei Frauen haben eben mir erklärt, dass Q eine Menge Sachen weiß und dass er die anonym im Netz teilt und Hinweise verbreitet.
Also Q, wie sich diese Person eben nennt, veröffentlicht Q-Drops, also lässt Hinweise fallen. Und die können bestehen aus Aneinanderreihung von Abkürzungen, Namen, politischen Ereignissen, Fragen und Aufrufen. Stellt selbst Nachforschung an? Oder was könnte das bedeuten? Es geht darum, Leute zu motivieren, Bruchstücke zusammenzusetzen, die vermeintlich zusammengehören und Hinweise zu suchen. Das ist vielleicht an dieser Ideologie auch das Reizvollste für die Leute mitzumachen, weil sie das Gefühl haben, sie sind selbstwirksam, indem sie dazu beitragen, diese Puzzleteile zusammenzusetzen. Und andersrum ist das Ganze aber so vorsichtig gehalten, dass man Verbindungen natürlich irgendwie konstruieren kann, aber die beweisen nichts. Und das ist halt der Kern von erfolgreichen Verschwörungstheorien. Sie beweisen nichts, aber sie sind auch nicht endgültig widerlegbar. Das funktioniert da sehr gut. Mittlerweile gibt es im Internet ganze Glossare, wie man diese Q-Drops vielleicht auch lesen oder verstehen kann, die natürlich auch zusammengestöpselt sind von Leuten, die glauben, diese Lösung gefunden zu haben, wie man das macht.
Also Patrick, das, was du gerade sagst, klingt tendenziell nach digitaler Schnitzeljagd.
Ja, Schnitzeljagd trifft es wirklich sehr gut. Und es wird auch ständig erweitert. Es gab in den 70ern diese berühmte Illuminatus-Trilogie von Robert Anton Wilson. Und da war auch die Grundidee, was wäre, wenn alle Verschwörungstheorien stimmen. Und so ein bisschen erinnert mich das daran. Es wird ständig erweitert. Alles von George Soros rüber zu irgendwelchen muslimischen Einrichtungen in den USA. Momentan relativ viel Antifa. Dann die ganze Schiene mit dem Kindesmissbrauch ist noch was, noch ein großer Bestandteil. Dann natürlich aktuelle politische Ereignisse, sodass diese Theorie, diese vermeintliche, immer weiter wächst oder wachsen kann und auch vor allen Dingen für jeden, der mitmacht, auch was anderes bedeuten kann. Was sich rausbildete, war eine Art Verschwörungstheorie über einen Deep State in den USA. Also, und dann kommen dazu kinderfressende, kindesmissbrauchende Hollywood-Stars, George Soros, und was für einen Einfluss er angeblich hat. Also halt auch schnell antisemitische Vorurteile und diverse andere Bausteine, die sich zum Teil nur in Fragen oder in einzelnen Wörtern ergänzten oder einfach untereinander gelistet wurden. Viele Namen einfach nur als Abkürzung, das hätte also alles Mögliche heißen können. Das war vielleicht das Faszinierende daran. Was all das bedeutete, musste jeder für sich selbst interpretieren und das hat da relativ gut funktioniert. Und trotzdem hätte das Ganze auch ganz schnell wieder vorbei sein können. Es gibt immer mal wieder jemanden, der als Anon da irgendwelche angeblich geheimen Dinge postet und das verschwindet wieder, weil niemand es ernst nimmt. In diesem Fall war das irgendwie vielleicht auch durchaus zufällig. Anders, weil eine YouTuberin gedacht hat, vielleicht ist da doch was dran. Das hat sie auch so gesagt. Sie hat diese ersten Einträge aufgenommen, in einem YouTube-Video besprochen und auch direkt gesagt, nur für den Fall, dass sich später rausstellt, dass hier was dran ist.
Good morning. It is Friday, November 3rd, 2017 at 8:42 a.m. Eastern Standard Time. Now, as many of you know, I do not typically do videos like this. However, due to the very specific and kind of eerie nature of what's been going on over on Poll, I've decided that it's important for me to cover this just in case this stuff turns out to be legit, because honestly, it kind of seems legit, to be honest.
Denn um ehrlich zu sein, das sieht irgendwie alles ziemlich legitim aus. Das hat sie so gesagt. Die YouTuberin heißt Tracy Diaz und ist nicht so wahnsinnig erfolgreich gewesen zu dem Zeitpunkt, aber hatte hier und da mal so ein paar tausend Zuschauer. Und das kann ja dann auch erstmal schon mal reichen, um zumindest das Publikum minimal zu öffnen und und das ist dann halt auch passiert, so eine Art Feedback zu schaffen, weil dann nämlich Leute sich an Tracy Diaz wandten und gesagt haben, wollen wir das nicht noch ein bisschen größer machen? Und genau das ist dann passiert. Und die drei Personen haben sich dann zusammengetan und haben als erstes auf Reddit ein weiteres Forum gegründet. Und Reddit ist halt sowas wie die Hochglanzvariante von 4chan und 8chan. Und auf Reddit hat das dann schon Zehntausende Fans gefunden. Und dann reicht es ja, wenn es rauströpfelt. Und dann tröpfelt es von Reddit vielleicht mal zu Facebook oder zu Twitter. Und genau das ist passiert im Fall von Q und QAnon. Und das heißt, das Publikum hat sich relativ schnell verbreitert raus aus dieser sehr speziellen Blase in die sozialen Netzwerke.
Ohne die großen Tech-Konzerne, die ihre sozialen Medien und ihre Plattformen betreiben, wie Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, wäre diese QAnon-Verschwörungstheorie gar nicht so groß geworden. Diese Tech-Konzerne stehen natürlich vor einem riesen Dilemma. Auf der einen Seite müssen sie und sagen sie auch von sich selber, dass sie den Nutzern diesen Platz überlassen wollen, dass sie in Abstufungen auch eine gewisse freie Debatte zulassen wollen und nicht zensieren wollen. Auf der anderen Seite müssen sie natürlich sicherstellen, also dass da keine Hetze verbreitet wird. Tatsache ist, dass es in dem Zeitraum Ende 2017, Anfang 2018 ohne diese großen Plattformen, ohne diese Social-Media-Plattformen, diese QAnon-Verschwörungstheorie nie so groß geworden wäre, ohne YouTube vor allem. Und Tatsache ist auch, dass es ohne dieses große Publikum, was sehr heterogen war, was vor allem am Anfang aus dieser Unterstützerszene von Donald Trump kam, nie so in den Mainstream reingegangen wäre. Und natürlich ist QAnon inzwischen fast zu einer Meta-Verschwörungstheorie geworden. Das heißt, zu einer Verschwörungstheorie, die in alle Ecken und Enden anschlussfähig ist.
Christoph, du sagst ja praktisch, es waren nicht zuletzt die großen sozialen Medien, die diese sehr unterschiedlichen Leute erst zusammengebracht haben.
Absolut. Wenn du, das merkst du vielleicht, wenn du irgendwie nach Musikvideos suchst auf YouTube, tippst du irgendwelche Pop-Videos ein und dann gehst du in so einen Rabbit Hole rein. Also du findest dann nicht immer dasselbe, sondern du findest Ähnliches. Das ist der Trick von YouTube, um dich so ein bisschen an den Bildschirm zu fesseln und letztendlich, um dich irgendwie mit diesem Produkt lange zu beschäftigen. Davon lebt YouTube, davon lebt ein Fernsehsender früher und davon lebt YouTube heute, dich möglichst lange an dieses Produkt zu binden. Und deshalb empfehlen dir diese Algorithmen nicht immer dasselbe, weil es dich dann irgendwann langweilt, sondern was Ähnliches, was dich dann irgendwie weiter neugierig macht und dabei hält. Bei QAnon ist das genauso. Wenn du bei YouTube irgendwie eingibst, Impfen und Kritik oder Corona, dann dauert es nicht lange, bis du irgendwie bei Videos bist, die irgendwie Corona waren, heißen und wo es um Impfgegner geht. Und dann bist du schon in dem Umfeld von QAnon und es ist nicht allzu leicht, sich dann weiter in diesen Rabbit Hole, in diesen Kaninchenbau einfach weiter runter zu bewegen und einfach wahnsinnig viel Zeit damit zu verbringen. Es ist nicht schwer, dass du von diesen mit diesen QAnon-Motiven konfrontiert wirst.
Es gab einfach noch eine ganze Reihe von Netzwerken, in die sich das dann weiter verbreitete. Also wir reden über YouTube, Twitter, Facebook, Reddit, Discord, dann noch ein paar kleinere, die Chance sowieso. Also das ist schon das große Netzwerkökosystem im Internet.
Also das war tatsächlich erstaunlich, wie sich so eine bizarre Idee aus dieser Nische entwickelt hat. Man muss dazu wissen, dass Verschwörungstheorien nicht aus dem Nichts aufploppen und hochkommen. Und wie jede Verschwörungstheorie gab es auch bei QAnon einen Nährboden, auf dem sie wachsen konnte. Und dieser Nährboden war Pizzagate.
Ich habe es euch immer gesagt, wir haben die Pflicht, Leute zu beschützen, die sich selbst nicht schützen können.
Weil er ein Gerücht über Hillary Clinton und ihren pädophilen Ring glaubt, stürmt er eine Pizzeria, in der er gefangene Kinder vermutet.
Pizzagate ist eine wirre Idee, die entstanden ist in dem Wahlkampf 2016. Da gab es ein paar russische Hacker, die E-Mails von den Demokraten von einem Server gestohlen haben und die von WikiLeaks veröffentlicht wurden. In diesen E-Mails unterhalten sich Funktionäre von Demokraten um Hillary Clinton über alles Mögliche, über Politik, über einen Wahlkampf, wer die beste Kandidatin oder der beste Kandidat wäre für das Präsidentschaftsrennen und so weiter. Und in diesen E-Mails ging es auch irgendwann mal so um Pizzabestellungen. Wo gehen wir essen? Comet Ping Pong Pizzeria in Washington und so weiter. Und Clinton-Gegner, Clinton-Hasser auf der rechten, auf der politisch rechten Seite im rechten Spektrum haben dann gesagt, aha, die reden über Cheese-Pizza, das ist doch eigentlich Kinderpornografie, also Child Pornography. Es hat dieselben Anfangsbuchstaben und Pizza und Pasta bezieht sich nicht auf italienisches Essen, sondern auf Jungen und Mädchen. Schlussfolgerung ist, die Demokraten betreiben einen Kinderporno-Ring in Keller der Pizzeria Comet Ping Pong in Washington.
In those emails were hundreds of references to pedophilia code words. Words like pizza, hot dog and cheese and other weird language used completely out of context.
Und dann las das ein Mann in North Carolina. Der schnappte sich sein Sturmgewehr, seine AR-15 und sagte dann, ich befreie diese Kinder aus dem Keller und fuhr nach Washington.
28-year-old Edgar Welch was arrested in Washington Sunday afternoon outside Comet Ping Pong, a popular family pizza parlor. D.C. police say Welch fired at least one round into the restaurant floor with an AR-15 rifle.
Es gab in dieser Pizzeria gar keinen Keller. Es gab auch keinen Pädophilenring. Es war nicht der erste und einzige Fall, aber Pizzagate, das war mir wichtig, hat sozusagen den Nährboden für diese ganze QAnon Verschwörungstheorie bereitet. Und ein Motiv, das in Pizzagate auch vorkam, war, linke Politiker, Demokraten entführen Kinder, um sie irgendwie zu missbrauchen.
Trump retweetet gleich mehrfach Inhalte von QAnon mit dem Kürzel Where we go one, we go all. Kurz WWG1WGA.
Einige aus Trumps Wahlkampfteam sehen in QAnon die große Chance, Wähler einzusammeln, die vielleicht einer traditionellen Politik eher skeptisch gegenüberstanden. Also einige aus Trumps Team haben offen gesagt, es ist eine großartige Möglichkeit, da auch Wähler abzuholen. Sein Sohn Donald Jr. hat immer mal wieder mit der Bewegung kokettiert. Trump selber hat auf Twitter einige Accounts retweetet und geteilt, die QAnon nahe waren. Also da ist schon eine klare Strategie da, dass man die Basis, diese Wählerbasis, die Trump treu ergeben ist, bis zum letzten ausschöpft. Also alles in den letzten Monaten und Jahren hat sich natürlich gezeigt, wie sehr Trump bereit ist, auf seine rechten, rechtsextremen Wähler auch zuzugehen oder Unterstützer zuzugehen. Und dasselbe ist bei QAnon auch der Fall. Also Trump kann den Popular Vote, die Mehrheit der Amerikaner, nicht hinter sich versammeln. Das hat seine Präsidentschaft gezeigt. Er ist nie über 44, 45, 46 Prozent Zustimmung rausgekommen. Er kann diese Wahl nur gewinnen, wenn er seine komplette Basis einsammelt. Und zu dieser Basis gehören halt auch Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, die Lügen anhängen, die all diesen rechten Unsinn, diesen rechten Quatsch glauben. Und deshalb ist das für ihn eine wichtige Wählerklientel.
Hi, my name is Joe Ray Perkins, candidate for the U.S. Senate in Oregon. Where we go one, we go all. I stand with President Trump, I stand with Q and the team. Thank you, Anons, and thank you, Patriots, and together we can save our republic.
Es gibt tatsächlich ein paar, also so ein, zwei Dutzend Politiker, die jetzt für Ämter kandidieren im Zuge der Kongresswahl, die ja im November auch ansteht, neben der Präsidentschaftswahl. Und eine Politikerin, mit der wir gesprochen haben, ist Jo Ray Perkins aus Oregon, aus dem Bundesstaat Oregon im Westen der USA. Und man muss sich überlegen, naja, was motiviert diese Leute, diese Kandidaten dazu, sich zu so einer falschen, irren, bizarren Verschwörungstheorie wie QAnon zu bekennen. Wenn man Jo Ray Perkins fragt, was dieser da so dran fasziniert, hörst du eine Menge Aussagen dazu, dass es stimmt angeblich, dass demokratische Politiker natürlich irgendwie dieses Land kontrollieren und Trump schaden wollen. Du findest auch Aussagen dazu, dass die Corona-Pandemie eine Erfindung ist, wahlweise von den Demokraten, von Barack Obama oder auch von Bill Gates, um eben Donald Trump zu schaden. Und dass, wenn man nur die Wahl abwartet, am 3. November, am 4. November wird die Pandemie komplett vorbei sein, weil dann die Wahl geschlagen ist und die Demokraten kein Interesse mehr haben an der Pandemie. Und das ist für solche Leute auch anschlussfähig. Ich glaube aber, dass dazu noch ein Motiv dazu kommt, weil viele Leute, die für ein Amt kandidieren, natürlich immer sehr große Kosten und Nutzen abwägen, bei sich so einer Theorie, zu so einer Verschwörungstheorie zu bekennen. Und es gibt schon eine Bewegung innerhalb der Republikaner, die sagt, hey, das ist eigentlich zum Teil, entweder teilweise oder komplett eigentlich eine Sicht auf die Welt, die irgendwie Sinn ergibt. Also wenn man sich die Zahlen und die Umfragen anguckt, ist es für einen Kandidaten der Republikaner eigentlich gar nicht so doof zu sagen, klar, ich schöpfe jetzt auch mal dieses Wählerpotenzial ab, was diese QAnon-Theorie so mit sich bringt. Oder ich verwende in meinen Reden und in meinen Ansprachen zumindest Motive, um diesen QAnon-Anhängern zu signalisieren, wir sind auf derselben Wellenlänge.
Wie angekündigt, spreche ich jetzt mit einem Mann, der sich seit 10 Jahren wissenschaftlich mit dem Thema beschäftigt, der auch ein Buch dazu geschrieben hat. Nichts ist, wie es scheint, bei Suhrkamp erschienen. Professor Michael Butter. Wir haben gehört, Professor Butter, Millionen Menschen haben sich mit QAnon auseinandergesetzt. Warum funktionieren Verschwörungstheorien?
Also Verschwörungstheorien funktionieren, denke ich, weil Verschwörungstheorien Erklärungen bieten. Sie machen die Welt bedeutsam und sie liefern eindeutige Erklärungen. Das heißt, sie schließen Chaos und Kontingenz und Zufall aus. Sie führen alles auf das Handeln menschlicher Akteure zurück und schaffen insofern die Voraussetzungen, um mit Unsicherheit umzugehen. Wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass besonders diejenigen Menschen in der Gegenwart empfänglich sind für Verschwörungstheorien, die sich machtlos fühlen und die ein Problem haben, mit Unsicherheit und Ambivalenz umzugehen. Und Verschwörungstheorien florieren deshalb auch besonders in Zeiten von großer Unsicherheit, wie jetzt in der Corona-Pandemie, weil sie Erklärungen bieten für das, was da vor sich geht. Da muss man nicht mehr von Tag zu Tag denken, schauen, was sagt die Medizin jetzt, was sagt die Politik jetzt, sondern da wird ein Narrativ angeboten, das sagt, das ist alles nur Lug und Trug, das dient dazu, euch eure Bürgerrechte wegzunehmen, das dient dazu, einen globalen Impfzwang durchzusetzen. Und das ist dann zwar eine sehr dunkle, pessimistische Erklärung, aber es ist zumindest eine Erklärung, wo man weiß, woran man ist.
Wenn man sich ein bisschen in dieser Welt der Verschwörungstheorien herumtreibt, hat man irgendwann den Eindruck, dass es Verschwörungstheoretikern unglaublich wichtig ist, dass sie als analytisch, gewissermaßen wissenschaftlich arbeitende Individuen wahrgenommen werden.
Ja, da würde ich vollkommen zustimmen. Und deshalb ist auch der Begriff Verschwörungstheorie meiner Ansicht nach immer noch der beste Begriff. Das ist ja auch so ein bisschen diskutiert worden, gerade in der deutschen Öffentlichkeit in den letzten Monaten, ob man nicht von Mythen oder Fantasien oder sonst was sprechen sollte. Aber Verschwörungstheorien zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass ihre Anhänger wirklich für sich in Anspruch nehmen, eigentlich die wahren Wissenschaftler zu sein. Diejenigen, die neutral an die Dinge rangehen, die eben nicht quasi kontrolliert werden von irgendwelchen dunklen Mächten oder ideologisch so verstrahlt sind, dass sie überhaupt nicht sehen, was da passiert. Verschwörungstheoretiker sind letztendlich so eine Art investigative Journalisten oder Detektive, die analysieren Quellen, die interpretieren Zeichen und puzzeln daraus ihre Narrative zusammen, mit dem wichtigen Unterschied, dass im Grunde für Verschwörungstheoretiker eigentlich von Anfang an immer schon feststeht, wer daran schuld ist. Und dann werden die Dinge eben nur so zurechtgebogen, dass das dann auch immer wieder dabei rauskommt.
Ich habe dennoch ein bisschen den Eindruck, dass viele Verschwörungstheoretiker, obwohl sie sagen, sie würden wissenschaftlich arbeiten, eine wissenschaftliche Ursünde begehen. Nämlich die, dass Korrelation oft mit Kausalität verwechselt wird.
Ganz genau. Also Verschwörungstheoretiker fangen eigentlich immer hinten an. Die stellen eigentlich immer die berühmte Frage cui bono, wem nützt das? Weil sie sich nämlich nicht vorstellen können, dass jemand von etwas profitiert, wofür er nicht ursächlich verantwortlich ist, weil es eben halt in der Welt der Verschwörungstheoretiker keine Zufälle gibt. Nichts, was einfach so geschieht, sondern alles ist intentional und wurde von jemandem geplant. Und insofern muss jemand, der von etwas profitiert, auch dahinter stecken. Also bestes Beispiel, vielleicht klassisches Beispiel mittlerweile, die Terroranschläge von 9/11. Da wird die Frage gestellt, wem nützt das? Wer hat davon profitiert? Aha, die Neokonservativen. Die wollten die Bürgerrechte in den USA einschränken und die wollten Krieg gegen den Irak führen. Das ist möglich aufgrund dieser Anschläge. Also müssen die dahinter stecken. Und dann wird im Grunde die Beweiskette einfach rückwärts gesponnen, bis man alles zusammengetragen hat, was vermeintlich in diese Richtung zeigt und alles ignoriert, was dagegen spricht.
Was kann man denn über die historische Entwicklung sagen? Also wie lange gibt es schon Verschwörungstheorien?
Was wir mittlerweile verstanden haben in der Forschung ist, dass Verschwörungstheorien einerseits eine sehr lange Geschichte haben. Die meisten Forscher würden momentan den Ursprung von Verschwörungstheorien eines einigermaßen modernen Typus in der frühen Neuzeit ansiedeln, so im 14. oder 15. Jahrhundert. Und dass Verschwörungstheorien andererseits ganz lange Zeit vollkommen akzeptiertes Wissen waren. Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, das wissen wir mittlerweile, war es in der gesamten westlichen Welt, in den USA, genauso wie in Deutschland, völlig normal an Verschwörungstheorien zu glauben.
Zum Beispiel?
George Washington glaubte, dass es einen Komplott der britischen Krone gäbe, um den Kolonien die gesamte Freiheit wegzunehmen. Das wissen wir seit den 60er Jahren aus einer Arbeit des Historikers Bernard Bailyn, der gezeigt hat, dass Verschwörungstheorien ein Antriebsmotor für die amerikanische Revolution waren. Knapp 100 Jahre später glaubt Abraham Lincoln, dass es ein großes Komplott der Befürworter der Sklaverei gäbe. In einer seiner wichtigsten Reden, der vom geteilten Haus 1858, bezeichnet er den derzeitigen Präsidenten der USA, dessen Vorgänger, den Vorsitzenden des obersten Gerichtshofes und einen wichtigen demokratischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus, bezeichnet er die als die Strippenzieher hinter einer gigantischen Verschwörung, die alle Ereignisse der 1850er Jahre angeblich orchestriert hat, mit dem Ziel, die Sklaverei möglichst bald überall in den Vereinigten Staaten einzuführen. Thomas Mann schreibt noch 1918 in den Betrachtungen des Unpolitischen, dass die Illuminaten und Freimaurer am Ausbruch des Ersten Weltkrieges schuld sind. Winston Churchill beschuldigt in einer Rede, die er vor seinem alten Regiment ein paar Jahre später hält, die Juden an allen Revolutionen des 18. und 19. Jahrhunderts schuld zu sein. Er macht dann sogar Adam Weishaupt, den Gründer des Illuminatenordens aus dem 18. Jahrhundert, zum Juden, um ihn auch in diese Reihe einreihen zu können. Das heißt, es war völlig normal, an Verschwörungstheorien zu glauben, bis in die 50er Jahre. Erst dann gibt es einen Prozess der Stigmatisierung, der dazu führt, dass die vom Legitimen zum Illegitimen Wissen werden und aus der Mitte der Gesellschaft an die Ränder der Gesellschaft wandern. Die verschwinden nie völlig, die sind weiter populär, aber man muss sich das vorstellen wie mit Aberglaube oder Magie. Das ist was, woran viele Menschen glauben, aber man gibt das nicht offen zu, außer man bewegt sich in den entsprechenden Zirkeln, in so gewissen Subkulturen. Die verschwinden, sind erstmal unter dem Radar und durch das Internet werden die wieder sichtbarer und verfügbarer und im Grunde werden dann aus diesen Subkulturen Gegenöffentlichkeiten, die ihre eigenen Mediensysteme herausbilden. Das sehen wir ja auch in Deutschland gerade in den letzten Wochen und Monaten, wer da trommelt für die Anti-Corona-Proteste zum Beispiel, die ihre eigenen Expertenkulturen herausbilden. Das sind dann also auf diesen Medienseiten bin ich dann natürlich der größte Idiot und werde durch den Kakao gezogen und werde beschimpft und die interviewen dann andere Leute, die eben sagen, das ist alles nur Lug und Trug. Und insofern strahlen dadurch natürlich Verschwörungstheorien wieder mehr in den öffentlichen Diskurs auch ab.
Glauben jetzt eigentlich mehr oder weniger Menschen als früher an Verschwörungstheorien?
Also ich würde sagen, dass garantiert weniger Menschen an Verschwörungstheorien glauben als vor 100 oder 200 Jahren, einfach weil es damals völlig normal war, an Verschwörungstheorien zu glauben. Hätte es damals Umfragen gegeben, wären garantiert weit mehr als 90% der Bevölkerung als Verschwörungstheoretiker klassifiziert worden. Wir haben aber bestimmt wieder mehr Verschwörungstheorien, hauptsächlich eben durch den Einfluss des Internets, aber auch dieser populistischen Bewegungen in der gesamten westlichen Welt, die Verschwörungstheorien instrumentalisieren, haben wir wieder mehr Verschwörungstheorien jetzt, als wir vor 20 oder 30 Jahren hatten. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder eine Zunahme, die ist allerdings, glaube ich, eher moderat und nicht so sprunghaft. Manchmal hat man den Eindruck, vor dem Internet gab es überhaupt keine Verschwörungstheorien und auf einmal sehen wir sie überall, sondern wir sehen die Leute nur besser, aber durch die Sichtbarkeit werden es natürlich auch mehr, weil die Narrative einfach verfügbarer sind. Aber im Vergleich zu vor 100 oder 200 Jahren haben wir es immer noch mit einer Minderheit zu tun. Also ich würde schätzen, dass in Deutschland vielleicht so ein Viertel der Bevölkerung empfänglich ist für Verschwörungstheorien, wenn man so verschiedene Studien gegeneinander aufrechnet. Das wäre was völlig anderes als vor 100, 200 Jahren. In den USA wissen wir, mehr als die Hälfte der Amerikaner glaubt an mindestens eine Verschwörungstheorie. Aber auch das ist natürlich weniger als vor 100 oder 200 Jahren.
Was würden Sie denn zu QAnon sagen? Viele Elemente von QAnon sind offenbar schon lange in Verschwörungstheorien aufgetaucht in der Vergangenheit. Kann man von altem Wein in neuen Schläuchen sprechen?
Ja, das ist es. Das Entspannende an QAnon ist, dass sich diese Verschwörungstheorie sehr verändert hat in den letzten Jahren. Normalerweise ist es ja so, dass Verschwörungstheoretiker immer damit beschäftigt sind, die Verschwörung zu beweisen. Das heißt, die interpretieren Zeichen, um zu belegen, dass ihre Verdächtigungen stimmen und um eine Öffentlichkeit zu alarmieren und davon zu überzeugen, dass sie recht haben. Bei QAnon ist das überhaupt nicht nötig, weil Q sagt ja, ich bin ein Mitglied der Trump-Regierung, ich bin da an hoher Stelle und Trump weiß, dass es diese Verschwörung gibt und er geht gegen sie vor. Dadurch ist diese Verschwörung erstmal, als sie aufkommt, viel, viel spielerischer als andere Verschwörungstheorien und auch viel weniger belastend für ihre Anhänger, weil es für die jetzt nicht mehr darum geht, die Verschwörung zu belegen und zu entziffern, sondern es geht darum, zu dechiffrieren, wann denn Trump endlich gegen die Verschwörung vorgeht. Man könnte sagen, dass die Funktion dieser Verschwörungstheorie in den ersten ein, zwei Jahren, in denen sie existiert ist, im Grunde die verschwörungstheoretischen Anhänger von Trump bei der Stange zu halten. Nämlich, die könnten sich ja sonst wundern, warum Trump irgendwie nicht vorgeht gegen Hillary Clinton, warum er diesen Sumpf nicht austrocknet, wie er es angekündigt hat. Und Q sagt ja immer, das kommt, das ist im Gange, macht euch keine Gedanken. Und das ist das, was die ersten zwei Jahre da bestimmt. Und dann ändert sich das langsam und unter Corona ändert es sich ganz gewaltig, weil Corona natürlich dann begriffen wird als ein Komplott des tiefen Staates, eben dieses Sumpfes und der alten pädophilen Seilschaften, um Trump die Wiederwahl zu kosten. Und deshalb hat das in den letzten Monaten so eine Hektik und so einen Alarmismus aufgenommen. Ist also viel mehr geworden wie eine traditionelle Verschwörungstheorie in den letzten Monaten. Und deshalb ist es eigentlich auch gar nicht überraschend, dass wir auf einmal noch viel mehr als vorher all diese Elemente wiederfinden, die Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte alt sind, weil das völlig typisch ist für Verschwörungstheorien, dass die immer so diese alten Elemente aufgreifen und wieder irgendwie neu verwurschteln.
Herr Professor Butter, vor ein paar Wochen führte Donald Trump ein Interview mit Fox News und er wurde gefragt, wer hinter seinem Herausforderer Joe Biden stehe. Gemeint war vermutlich, welche Lobbygruppen ihn besonders unterstützen. Präsident Trump sagte aber Folgendes.
Who do you think is pulling Biden's strings? Is it former Obama officials?
People that you've never heard of. People that are in the dark shadows, people that...
What does that mean? That sounds like conspiracy theory, dark shadows.
No, people that you haven't heard of.
Also das ist ganz typisch für das, was Trump schon 2016 im Wahlkampf gemacht hat. Was er damals gemacht hat, ist, dass er lange, lange Zeit vor allem Verschwörungsgerüchte verbreitet hat. Das heißt, er hat diese Narrative gar nicht ausgeführt, er hat gar keine Belege dafür gebracht, sondern er hat immer wieder nur mal so Behauptungen rausgehauen, ganz oft über Twitter oder bei eben entsprechenden Wahlveranstaltungen vor Publikum. Also zum Beispiel sagt er dann sowas wie, hey, schaut mal, der Vater von Ted Cruz war ja einer seiner Gegenkandidaten, da als es um die republikanische Nominierung ging, der Vater von Ted Cruz hat sich mit Lee Harvey Oswald getroffen, ein paar Tage bevor der John F. Kennedy erschossen hat. Denkt da mal drüber nach.
His father was with Lee Harvey Oswald prior to Oswald being, shot. I mean, the whole thing is ridiculous.
Oder... Die Leute sagen mir, es ist sehr verdächtig, wie der Richter am obersten Gerichtshof Anthony Scalia gestorben ist, wie der gefunden wurde.
For the second time this week, Donald Trump expressed skepticism about how Justice Scalia died.
They say they found the pillow on his face, which is a pretty unusual place to find a pillow.
Das heißt, er hat das einfach aufgegriffen, rausgehauen, hat sich aber ganz oft im Grunde so ein Sicherheitsnetz gelassen. Die Leute erzählen mir das ganz oft. Ich habe gehört, denkt mal darüber nach, damit er das quasi den Vorwurf der Verschwörungstheorie eigentlich auch noch immer so von sich weisen konnte. Weil er hat, glaube ich, dadurch zwei Dinge geschafft. Er hat sich einerseits nicht komplett unmöglich gemacht für eher moderate Wähler, die er damals noch ansprechen wollte. Und gleichzeitig hat er den Verschwörungstheoretikern signalisiert, ich bin einer von euch. Und das ist eine Pose, die hält er im Wahlkampf 2016 ganz, ganz lange durch, bis die Fernsehduelle vorbei sind und er immer noch hinter Hillary Clinton liegt, und zwar jenseits also der Fehlermarge dieser Umfragen. Und gleichzeitig dieses Audiotape an die Öffentlichkeit gekommen ist, wo er sich mit seinen sexuellen Übergriffen gegenüber Frauen brüstet. Und was Trump dann macht, ist, dass er von Verschwörungsgerüchten zu Verschwörungstheorie übergeht. Da tritt er dann nämlich drei Tage später in Florida vor seine Anhänger bei einer Wahlveranstaltung und entbreitet 45 Minuten die Verschwörungstheorie von der großen Weltverschwörung, wo Hillary Clinton mit internationalen Bankiers zusammenarbeitet, um die Souveränität der USA zu zerstören und das amerikanische Volk zu unterjochen. Er bietet dann auch angebliche Beweise dafür, verweist auf die WikiLeaks-Dokumente, also die geleakten E-Mails von Clinton und andere Sachen. Das heißt, da wird er richtig zum Verschwörungstheoretiker.
The crazy attempt
by the Democrat Party and the fake news media right back there. And the deep state.
Kaum ist die Wahl vorbei, fällt er wieder zurück auf die Verschwörungsgerüchte. Meine Erklärung dafür, dass er damals so explizit wurde, war, ihm war völlig klar, dass er unentschiedene Wähler der Mitte jetzt nicht mehr erreicht nach allem, was da öffentlich geworden ist. Und deshalb wusste er, ich habe die traditionellen republikanischen Wähler in der Tasche, die immer für mich, für den republikanischen Kandidaten stimmen, egal wer der republikanische Kandidat ist. Und jetzt muss ich diejenigen erwischen, die für populistische und verschwörungstheoretische Rhetorik empfänglich sind, weil das könnte dazu führen, dass ich in den entscheidenden Swing States des Mittleren Westens gewinne. Das ist eine Strategie, die ist damals aufgegangen. Wie gesagt, er hat dann nach der Wahl, hat er das zurückgefahren. Da hat er es ganz schnell dann also immer wieder nur so bei nebulösen Anschuldigungen belassen. Und jetzt gerade sehen wir, glaube ich, da er in den Umfragen schlecht dasteht, wie wir wieder so einen Schritt machen von Verschwörungsgerüchten zu Verschwörungstheorien. Da sind wir noch nicht so ganz, aber die Andeutungen werden im Grunde expliziter. Also er hat jetzt zum Beispiel in der Aussage da, in dem Interview, über das wir sprechen, zum Beispiel ja gar kein Sicherheitsnetz mehr eingebaut. Er hat nicht gesagt, ich höre das oder es könnte sein, sondern er hat es ja einfach wirklich mal als Behauptung in den Raum gestellt. Und ich würde vermuten, Prognosen sind immer problematisch, aber es würde mich nicht überraschen, wenn wir in ein paar Wochen den Moment erleben, wo Trump ähnlich über Joe Biden spricht und das vermeintliche Komplott, das da abgeht, wie er es damals über Hillary Clinton gemacht hat.
Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage, die mich schon seit geraumer Zeit umtreibt. Ich habe ein wenig den Eindruck, dass ich Menschen, die von einer Verschwörungstheorie überzeugt sind, und dazu würde ich im weitesten Sinne sogar die Fake News Debatte zählen, dass man diese Menschen nicht einfach mit Argumenten überzeugen kann. Verstehen Sie, was ich meine?
Ich verstehe, was Sie meinen, und Sie haben vollkommen recht. Wir wissen aus der Forschung, es gibt eine Reihe von empirischen Studien, die das zeigen, dass es keinen Sinn macht, überzeugten Verschwörungstheoretikern mit den Fakten zu kommen. Denn wenn sie denen mit den Fakten kommen, glauben die danach noch mehr an ihre Verschwörungstheorien als vorher. Warum? Weil sie deren Identität, die an dieser Verschwörungstheorie hängt, massiv in Frage stellen und angreifen und deshalb so einen Abwehrmechanismus einsetzt. Insofern machen sie es theoretisch eigentlich nur noch schlimmer, wenn sie versuchen, mit diesen Leuten rational zu diskutieren. Sie treiben die noch mehr in diesen Glauben hinein. Es ist allerdings so, dass es durchaus etwas bringt, mit Fakten zu kommen, wenn man mit Leuten zu tun hat, die noch nicht völlig überzeugt sind, die sich das vorstellen können, die da eine gewisse Sympathie empfinden für diese Erklärungen und deshalb in die Richtung gehen, aber noch nicht völlig da sind. Da kommt man mit den Fakten sehr, sehr wohl weiter. Und oft ist es ja so, wenn man quasi mit überzeugten Anhängern spricht, sind auch welche dabei, die noch nicht so überzeugt davon sind. Und deshalb lohnt es sich dann oft. Wenn man dann mit den Überzeugten sprechen möchte, das ist was, was ganz schwierig öffentlich funktioniert. Das ist etwas, was normalerweise, wenn überhaupt, dann nur so richtig funktioniert, wenn man zu denen ein persönliches Verhältnis hat. Wenn man mit denen befreundet ist, vielleicht verwandt ist, dann kann man Gesprächsbereitschaft signalisieren, Offenheit. Und dann sollte man eher rangehen auf so eine Art und Weise, wo man Fragen stellt, wo man sagt, warum glaubst du das denn? Wieso vertraust du dieser Quelle da jetzt mehr als anderen Quellen? Wie passt das, was du gerade gesagt hast, zu dem, was du vor 15 Minuten gesagt hast? Weil ich sehe da einen Widerspruch. Das Ziel wäre dann so einen Prozess der Selbstreflexion auszulösen. Das ist allerdings oft ein langwieriger Prozess. Das ist oft nicht mit einem Gespräch getan. Das ist sehr anstrengend und das ist was, was man vielleicht auch nicht immer machen möchte. Man möchte vielleicht dann auch mal gerade bei rassistischen und antisemitischen Verschwörungstheorien einfach sagen, Moment mal, stopp, da will ich gar nicht drüber sprechen. Aber dann kann man diese Leute natürlich nicht mehr da rausholen.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast Spiegel. Ich bedanke mich bei meinen Spiegel-Kollegen Christoph Scheuermann und Patrick Beuth und bei Professor Michael Butter aus Tübingen. Auch zu Ihnen sage ich Danke und lege Ihnen unseren Innenpolitik-Podcast Stimmenfang ans Herz. Den können Sie, wie auch 8 Milliarden, auf spiegel.de, Spotify, Apple Podcasts und in den üblichen Podcast-Apps hören. Mir bleibt nur noch, Ihnen alles Gute zu wünschen. Bleiben Sie gesund. Mein Name ist Juan Moreno.